Für mich war ich eigentlich schon tot. Mein Körper hat es gar nicht mehr gegeben. Ich war im Kopf und ich habe noch sehr viel gedacht und das ist faszinierend. Ich habe auf meine Eltern gedacht und ich habe mir gedacht, zum Glück habe ich bis heute all das gemacht, was ich wollte.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 94. Überleben auf 8000 Metern. Höhenbergsteigerin Tamara Lunger über Todesangst, Intuition und den Weg zurück ins Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn-Steiger-Stiftung. Mein Name ist Ina Tenz und heute geht es hoch hinaus, auf die höchsten Gipfel unserer Erde. Und wenn Menschen an Höhenbergsteigen denken, dann denken viele an Gipfelbilder wie Eis und Schnee und Fahnen, Rekorde. Aber da oben auf über 8000 Metern, da geht es oft auch um was ganz anderes. Es geht um Entscheidungen, es geht um Intuition, Angst und manchmal sicherlich auch um Leben und Tod. Unser heutiger Gast kennt diese Welt wie kaum jemand sonst. Herzlich willkommen, Tamara Lunger.
Hallo Ina, freut mich.
Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Tamara gehört zu den bekanntesten Höhenbergsteigerinnen Europas und sie stand an den gefährlichsten Bergen der Welt. Sie hat Menschen verloren und Extremsituationen erlebt und Entscheidungen treffen müssen, die ihr vermutlich das Leben gerettet haben. In dieser Folge sprechen wir über Grenzerfahrungen, mentale Stärke, Rettung im Hochgebirge und darüber, warum Umkehren manchmal die mutigste Entscheidung überhaupt ist. Tamara, machen wir mal kurz Name-Dropping. Welche Berge hast du denn schon bestiegen?
Oh, das ist schon mal ganz die falsche Frage. Das ist die Frage, die ich eigentlich am meisten hasse, würde ich sagen, weil das ist dann wieder so das Quantifizieren, die Bestätigung des Ego. Und das will ich einfach nicht mehr. Deswegen
einigen wir uns auch alle.
Nein, ich habe mir ja ab 2014 nach meinem K2-Gipfel im Sommer habe ich mich dann eher so ein bisschen in den Winter verliebt, weiß ich nicht, weil die Kälte war nicht wirklich so meine Leidenschaft, aber halt für mich war es wichtig, den Berg allein zu haben und die ganze Verantwortung zu tragen und bereit sein auf alles, was kommt. Und deswegen bin ich eben ab 2015 dann ziemlich in den Winter ausgewichen, um einfach diese vollen Basislager und so auszustellen. Und natürlich ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man auf den Gipfel kommt, sehr, sehr gering. Aber für mich war es natürlich, okay, ich möchte den Gipfel, aber eigentlich war der Weg schon das Ziel. Sagen wir mal, das zu versuchen, sich da in einem kleinen Zweierteam ranzuwagen. Und das war für mich einfach das Höchste.
Ja, also wenn ich zum Beispiel an Höhenbergsteigen denke, dann denke ich vor allen Dingen an Kälte, an Unberechenbarkeit, an Gefahr. Das sieht alles so toll aus von unten. Man guckt auf den Berg und denkt sich, ein Traum, da mal hochzusteigen. Aber ich glaube, dann ist wirklich zu realisieren, das ist wirklich gefährlich und braucht eine gute Vorbereitung. Aber was bedeuten Gebirge für dich? Was lösen Berge und der Anblick von Bergen, die du gern besteigen möchtest, in dir aus?
Also ich bin mit 12 Jahren, hat meine Familie eine Schutzhütte übernommen in Südtirol und da habe ich natürlich jeden Tag die Dolomiten vor meinen Augen gehabt, jeden Tag in einem anderen Kleid und das hat mich total fasziniert und da habe ich mich ja total in die Berge verliebt und eigentlich wollte ich dann keinen Tag ohne Berge sein. Jetzt im Nachhinein da zurückzuschauen und zu verstehen, warum hat mich das so gepackt, glaube ich, war auch ziemlich viel einfach das Ego dabei. Ich musste mir irgendeine Bestätigung geben. Für mich war das Leiden und das schwer tun und das Kämpfen schon immer sehr, sehr wichtig, seit ich ein Kind bin. Ich weiß auch nicht, mit dem werde ich wahrscheinlich geboren sein und deswegen desto härter, desto besser. Aber ich habe dann im Laufe meines Lebens gesehen, dass wenn ich dann irgendwann so eine Downphase hatte oder wo ich das nicht mehr machen konnte wegen meinen Knieschmerzen und so, dass das schon sehr an meinem Ego genagt hat. Und auch wenn dann Leute so Kommentare abgelassen haben wie, ich kann mich erinnern, 2018 war ich in der Nationalmannschaft Skibergsteigen und ich war ziemlich gut. Und da hatte ich aber immer so ein bedrückendes Gefühl hier im Hals und das hat mir so zugemacht und ich habe da total die Leistung nicht mehr bringen können. Und dann sagt mir einer, ja Tamara, was ist mit dir los? Gehst du jetzt nur mal spazieren? Und das waren dann so Sätze, die haben mich total getötet.
Dann haben wir den Powerboost aktiviert oder eher gesagt, so, nee, hier ohne mich jetzt ab sofort, was macht es mit dir, solche Sätze?
Ja, es war sehr, sehr schwierig, weil ich mich selber sehr viel über die Leistung definiert habe. Und ich wollte immer stark sein, das war mir von Kind auf immer sehr, sehr wichtig. Ich wollte nicht nur ausdauernd stark sein, sondern auch von der Kraft her stark. Ich wollte mich immer mit den Jungs messen. Und deswegen waren diese Sätze für mich wirklich so eine Art Trauma, ja, oder der Beginn eines Traumas. Also ich muss leisten, damit mich die Menschheit lobt. Deswegen war das immer sehr, sehr schwierig, mein ganzes Leben. Also schon einmal von meiner inneren Haltung her, weil ich ja selber immer leisten wollte. Und dann noch das zusätzlich, dieser Druck von außen, ich muss das erfüllen.
Wie war das mit deinen Eltern? Also haben die versucht, dich manchmal zu bremsen? Waren die besorgt oder waren die auch ja natürlich stolz und Ansporn? Also wie sind deine Eltern mit deinem Willen, deinem Ehrgeiz umgegangen?
Ja, ich glaube, ich hatte mal ein Riesenglück, diese Eltern zu haben, weil sie haben uns nie von Angst geredet. Also das hat mir die Mama vor einem Jahr nochmal klar und deutlich gesagt, hat sie gesagt, also mir war immer wichtig, das Wort Angst nie in den Mund zu nehmen. Und wenn ich auch Angst hatte vor irgendwas, ich wollte es immer vor euch Mädels irgendwie verstecken, weil ich nicht wollte, dass ihr konditioniert aufwachst. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig und mitentscheidend war, wie wir drei Mädels unser Leben gestaltet haben. Und sie haben mich nie gepusht, also mir war das eher immer zu wenig. Sie haben nie gesagt, ja komm Tamara, mach mal hier ein Radrennen mit oder Skitouren oder so. Also nie gedrängt, eher das Gegenteil. Und ich musste immer hart kämpfen, dass ich zum Beispiel, ich hatte ja keine Führerschein und wenn ich dann mit den Skitourenschienen irgendwo gehen musste, dann musste ich mich organisieren mit dem Bus und dies und jenes. Vielleicht war dadurch mein Wille, oder ist dadurch mein Wille noch viel stärker geworden. Und dann natürlich, ich hatte sehr viele Downphasen wegen meiner konstanten Schmerzen. Mit 13 hatte ich eine Patellaluxation und da hat dann das ganze der ganze Chaos mit meinen Knien begonnen.
Also das folgt ja auch so, das bringt ja auch wahrscheinlich Arthrosen mit sich, ne? Wenn so eine Kniescheibe mal ihren Ort verlässt, dann.
Ja, genau. Und seit diesem Zeitpunkt bis 2021, glaube ich, kann ich meine schmerzfreien Tage auf zwei Händen abzählen. Also diese Schmerzen waren immer mein Wegbegleiter, mein täglicher Wegbegleiter. Und ich habe so viel geflennt, weil ich wollte das einfach nicht akzeptieren, dass mein Körper mir nicht diese Dienste erweist, die ich von ihm gerne möchte. Mein Kopf war so stark, ich wollte immer mit dem Kopf durch die Wand und mein Körper war da das limitierende Glied. Und dann hatte ich eigentlich immer so einen Krieg gegen meinen Körper. Ich habe ihn gehasst, ich habe ihn, das kann nicht sein, dass der nicht funktioniert, wie ich will. Und deswegen hatte ich natürlich auch sehr viele Downphasen, so depressive Phasen, wo ich nur mehr zu Hause war und nur mehr rumgelegen bin, weil die Ärzte gesagt haben, jetzt einmal stopp und das nicht nur für einen Tag oder eine Woche, das sind Monate, du musst schon mal diese Entzündung einmal ein bisschen loswerden. Und für mich war das das Ende der Welt. Also für mich hatte dann das Leben wirklich keinen Wert mehr. Und diese Phasen mit mir auszuhalten, das war für meine Eltern glaube ich, alles andere als einfach. Und deswegen natürlich, sie haben immer versucht, mir mich ein bisschen zu beruhigen und vielleicht in mir ein wenig eine Balance zu, oder mir helfen, eine Balance zu bekommen. Aber das hätte, wer auch immer auf der Welt sagen können, ich konnte das nicht, weil mein Inneres oder dieser, es war, als wäre der Körper der Sklave von meinem Kopf. Und ich hatte viele Sachen, wo ich auch wusste, okay, jetzt muss ich ins Krankenhaus. Zum Beispiel bin ich durch eine Tür gerannt und dann habe ich mir hier die ganze Seite aufgeschnitten. Und dann hat der Doktor gesagt, jetzt musst du halt mal Ruhe geben und komm dann nach 10 Tagen, dann nehmen wir die Nähte raus. Und dann nach 10 Tagen bin ich dahin und er hat gesagt, aber jetzt tu langsam, weil sonst geht das alles wieder auseinander. Aber ich konnte das nicht. Dieser Drang zu leisten war so groß. Und auch einmal, oder ich hatte ziemlich oft Probleme mit meiner Achillessehne und ich habe, oh je, jetzt fängt es wieder an, dieses Knirschen da. Dann bin ich ins Krankenhaus, habe gesagt, ich will einen Gips, weil sonst halte ich das nicht aus ohne Sport. Dann haben sie mir den raufgemacht, aber nach einigen Tagen habe ich zu der Mama gesagt, schneid ihn mir runter, weil ich glaube, jetzt bin ich schon bereit. Dann hat sie mir runtergeschnitten und natürlich ist es gleich wieder losgegangen. Und ja, immer so einfach ein sehr, sehr schwieriges Leben, würde ich sagen.
Also ein Kampf gegen den eigenen Körper, der Wille hat, aber man spürt dann die Begrenzung. Also ich komme aus Norddeutschland, da ist es ja bekanntlich sehr flach. Und der Anblick von Bergen, das löst bei mir schon Respekt aus. Deswegen frage ich dich, was sucht ein Mensch auf über 8000 Metern? Wo es keine Luft gibt, kaum Luft, Kälte, Lebensgefahr, Wind.
Ja, für mich war das so die Königsdisziplin. Also wenn ich von dem ganzen Bergsteigen und so mich ein bisschen interessiert habe, dann war für mich 8000 die Königsdisziplin, weil es da nicht nur einen fitten Körper braucht, es braucht ein, vor allem hier oben im Stübchen, braucht es sehr viel Stärke. Dann braucht es Glück mit dem Wetter, es braucht ein super Material, es braucht ein super Team. Es braucht, also für mich war das damals das Komplexeste, was man am Berg machen kann. Und genau deswegen wollte ich das haben. Desto schwieriger, desto besser.
Also viele sprechen ja von Adrenalin, aber bei dir, wenn wir so sprechen, habe ich das Gefühl, bei dir geht es auch irgendwie um noch ein bisschen mehr.
Ja, es war kein Adrenalin, weil es war einfach diese Freude. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal in Kumbu eisvoll. Oh, das habe ich ja nur im Fernsehen gesehen und dann gehe ich da rein und dann sind da diese Leitern und ich kam mir auch vor, als wäre ich ein bisschen für das geboren, weil ich habe mich nie zurückgezogen von schweren Lasten oder so. Meistens war es so, dass ich mehr getragen habe als die Männer, weil die haben dann, nice, ich habe den Rucksack zu klein, geht das bei dir noch rein? Oder? Aber ich habe immer, da hatte ich einen Stolz und ich wollte nie weniger sein als der Mann. Und ich wusste auch, ich kann dasselbe leisten. Ich kann dieselbe Verantwortung übernehmen. Ich bin gleichwertig mit einem Mann am Berg und das war auch so.
Mhm.
Und da war einfach diese Leidenschaft, diese Liebe, das war für mich das Höchste, dann da oben zu sein und in die Weite zu schauen und zu denken, boah, das sind nicht so viele, vor allem im Winter. Am Nanga Parbat zum Beispiel 2016, da war ich oben im Lager 3 und wusste, hier sind bis jetzt nur eine Handvoll Menschen gewesen im Winter. Und ich habe dieses Glück, jetzt auch hier zu sein. Also für mich war das schon auch ein Geschenk vom Gottes, weil ich bin sehr gläubig und vielleicht auch diese Anbindung an die Höhe, das Höhergehen, da oben ist dann nichts mehr, nur mehr der Herrgott. Das hat für mich schon auch eine Rolle gespielt. Und der war auch sehr präsent da oben.
Ich meine, du hast viele Situationen erlebt, darüber sprechen wir gleich noch ein wenig genauer. Aber verändert sich denn eigentlich die Wahrnehmung in der extremen Höhe mit wenig Sauerstoff? Also so auf normal Null, sage ich mal, denkst du dann klarer oder hast du Strategien entwickelt, wie du deinen Körper einschätzen kannst, oh Gott, jetzt bin ich in einer extremen Situation und jetzt schalte ich auf Notprogramm?
Also mir ist ja nie passiert, dass ich irgendwelche Höhenkrankheiten hatte, weil da sagt man schon, dass man wirklich nicht mehr klar denken kann und einfach Dinge total falsch macht und ohne Hilfe von außen kommt man da nicht mehr runter. Aber ich war immer klar, ich war immer sehr präsent, vor allem wenn es dann ein bisschen haarig wurde, also wenn es dann wirklich um die Wurst ging, da war ich noch klarer und konnte noch besser auf meine Intuition hören. Und das, ja, das ist etwas sehr Wunderschönes, weil da oben ist einfach sonst nichts. Da gibt's nur dieses Ziel und deinen Körper und deine mentale Kraft, aber auch dieses Gespür, okay, was der Leid's noch? Was geht sich noch aus? Ist der nächste Schritt noch okay oder sollte ich besser schon zurückgehen?
Wie hast du dich entschieden am Nanga Parbat 2016?
Ja, am Nanga Parbat habe ich mich eben 70 Meter unter dem Gipfel entschieden, dass es jetzt Zeit ist abzusteigen, weil ich einfach diese Eingebung bekommen habe, wenn ich jetzt darauf gehe, ich komme nie mehr nach Hause. Und das war es mir einfach nicht wert. Und dann bin ich abgestiegen, sehr langsam, sehr kontrolliert und sehr aufmerksam und konzentriert. Und ich bin dann trotzdem noch abgestürzt und dachte, okay, jetzt ist aus. Aber ja, wie durch ein Wunder konnte ich mich retten. Und dann bin ich noch raufgestiegen zum Lager 4.
Schreib einmal die Situation. Also wie, man ist natürlich fokussiert und extrem belastet. Und dann zählt jeder Schritt. Bist du ausgerutscht? Bist du in die Tiefe gestürzt? Oder?
Da war eine Gletscherspalte und da musste ich drüber hüpfen. Die war sehr tief und sehr wunderschön. Also wenn ich da davor gestanden habe, dann, oh, das ist wunderschön. Wow. Dieses Blau und da unten wurde sie so groß und weit und dann bin ich da einfach drüber gehüpft und ich war ja schon sehr am Ende mit meinen Kräften, weil ich den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken konnte. Ist alles wieder hochgekommen und ich während diesem Sprung hat sich das schon so ein bisschen komisch angefühlt und dann auf der anderen Seite beim Aufkommen habe ich mir den Fuß verknackst. Und dann bin ich so mit meinem Körper nach vorne, das ging wie in Zeitlupe und ich habe mir gedacht, habe ich jetzt noch die Kraft, mich irgendwie abzufangen oder nicht? Und in mir wusste ich, na, oder ich habe entschieden, keine Ahnung, ich habe sie nicht mehr. Und dann ist das nur mehr nach vorne gegangen und dann wie auf einer Rutschbahn nach unten. Natürlich Winter, alles windgepresst und gefroren und so, also war wirklich wie Rutschbahn.
Und ich habe noch nicht in die Gletscherspalte, sondern genau. Hinter der Gletscherspalte weiter.
Hinter der Gletscherspalte den Berg runter. Und ich wusste, okay, jetzt erwarten mich 3000 Höhenmeter, Fels, Eis, steile Wände und der Tod zerstückelt in viele Stücke. Und ich habe noch probiert, alles zu, ja, mit dem Pickel habe ich versucht, mich noch zu halten. Und dann hat es mir auch da einen Riss gegeben, weil ich schon natürlich sehr schnell geworden bin. Und dann habe ich auch in diesem Moment, aber obwohl ich sehr energielos war, war ich so klar und ich wusste, ich darf meine Steigeisen nicht nehmen, weil wenn ich die nehme, dann habe ich den Fuß gebrochen, weil natürlich dann gibt's diese Hebelwirkung und entweder es schleudert mich raus oder ich breche mir die Beine und dann komme ich sowieso nicht mehr runter, weil Hubschrauber kommt hier keiner. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist alles in Gottes Hand. Und für mich war ich eigentlich schon tot. Mein Körper hat es gar nicht mehr gegeben. Ich war im Kopf und ich habe noch sehr viel gedacht und das ist faszinierend. Ich habe auf meine Eltern gedacht und ich habe mir gedacht, zum Glück habe ich bis heute all das gemacht, was ich wollte.
Und dann bist du zum Stoppen gekommen?
Genau, dann irgendwie bin ich in so einen Haufen ein bisschen weicheren Schnee gefallen und dann bin ich dort zu stehen gekommen und ich habe rausgeschaut und da war dieser Sonnenuntergang und für mich war das nur meiner. Also ich habe gedacht, oh okay, ich habe jetzt noch eine Chance bekommen, jetzt klaub all deine Kräfte zusammen und geh wieder da hoch ins Lager 4 und ich wusste, jetzt muss ich schnell sein, ich weiß ja, in der Finsternis weiß ich nicht mehr, wo dieses Zelt steht. Also das musste ich noch sehen mit meinen Augen, sonst würde ich irgendwo erfrieren in der Nacht.
War niemand bei dir bei dem Sturz?
Nein, die anderen waren noch oben und deswegen, ich hatte ja noch Schulter, hatte ich mich verletzt. Dann hatte ich unten am, natürlich am Knöchel, habe ich mir ein Band gebrochen und dann hier in der Bauchgegend, in der Leistengegend, habe ich mir auch was verletzt. Ich konnte den Fuß nur mehr sehr schwer nach vorne ziehen.
Ja.
Und, aber ich wusste, jetzt geht's um die Wurst, jetzt magst du alles draus tun, was du noch hast. Und ich bin dann wirklich auch sehr schnell vorangekommen, weil ich es musste und bin dann noch rechtzeitig zum Zelt gekommen. Und da auch natürlich alles wieder Gletscherspalten und deswegen, ja, ich hatte Glück, es war noch nicht die Stunde.
Und dann im Zelt deine Begleiter, die von all dem nichts mitbekommen haben. Also musstest du dann dort bleiben, dich erstmal erholen, weil der Abstieg war ja kaum möglich mit den Verletzungen, die du hattest.
Ja, wir haben dann dort noch eine Nacht verbracht und sie waren, als sie da zum Zelt gekommen sind, das war ja für alle eine wirkliche Überlebenstag. Also alle waren total komplett fertig. Erfrierungen und niemand hat mehr geredet, alle waren sehr still. Und ich, für mich war es dann noch doppelt schwer, weil ich wollte nicht in dieser Situation noch etwas draufladen und noch andere Besorgnisse draufpacken, sondern dachte, ich muss das jetzt mit mir ausmachen. Und ich konnte ja nicht mehr mal aufsitzen vor lauter, dass ich Schmerzen hatte in meiner Leistengegend. Und ich wusste, ich muss da morgen noch runterkommen von diesem Berg. Aber jetzt müsste ich das mit mir selbst ausmachen. Und das war dann auch noch schwierig. Ich bin dann in meinen Schlafsack gekrochen und habe dann so für mich alleine geheult, dass es halt niemand mitbekommt. Und am nächsten Tag, ja, ich habe ihnen natürlich erzählt, dass sie irgendwas gehabt haben. Und dann haben sie mir alle ein bisschen geholfen, ein bisschen Gewicht abgenommen. Und dann bin ich langsam bin ich die 3000 Höhenmeter runtergekommen.
Unglaublich. Was ist denn eigentlich gefährlicher, Angst zu haben oder keine Angst mehr zu haben am Berg?
Ich glaube, mit Angst ist, das ist für mich so der Maßstab, wo ich weiß, ab jetzt wird's gefährlich, weil man ja nicht mehr so die Leichtigkeit in sich hat und auch die Bewegungen. Also wenn man ohne Angst ist, dann ist das so locker, lässig, man bewegt sich flüssig und wenn mit der Angst ist dann der Körper schon angespannt und dann konzentriert man sich ja vielleicht auf das Falsche und vielleicht, ich darf keinen Fehler machen, nicht, ich muss jetzt aufpassen. Und dann ist es, das ist für mich ein Zeichen, dass man einfach sagt, na, das passt nicht mehr und ich drehe um. Ich kann es eigentlich gar nicht als Angst bezeichnen. Das war bei mir so dieser Satz, diese Eingebung, wenn du jetzt darauf gehst, dann kommst du morgen oder dann wirst du deine Familie nie wiedersehen. Und das war dann schwierig, weil das war da oben, das war so nah und ich das war so ein großer Traum. Noch nie hat es eine Frau zuvor geschafft, eine Wintererstbegehung zu machen. Ich habe mich lange auf das vorbereitet, das war wirklich ein großer Traum und dann musst du dort entscheiden, was mache ich und diese Entscheidung muss schnell sein, weil es ist kalt und es ist grausig und du musst dich bewegen und diese Entscheidung zu treffen, das ist sehr schwierig.
Ja. Du wirkst so reflektiert und auch in diesen Momenten jetzt auch in der Rückschau zu sagen, oh, ich mache das lieber mit mir aus, ich will die anderen nicht auch noch belasten. Hast du das mal gelernt oder ist das in dir drin?
Na, das ist in mir drin. Also jetzt über die letzten Jahre habe ich mich das oft gefragt oder haben mich auch andere Leute das oft gefragt, ob ich dafür einen Kurs gemacht habe. Aber das ist einfach in mir angelegt und auch bei die letzten Jahre, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist, habe ich auch diese ganzen Strategien, mich da wieder rauszukämpfen. Das habe ich mir alles selbst, durch die Intuition ist mir das gekommen. In der Stille, in dieser Betäubtheit, wo ich eh nichts machen konnte. Ich hatte kein Ziel, ich hatte keine Richtung. Ich wusste nicht, wo meine Energie hinstecken. Und das war so schmerzhaft und ich war echt wie betäubt. Und so leblos, lustlos, aber dieses Stillstehen, diese grausame Stille ertragen, das hat mich dann schlussendlich wieder zu den Lösungen gebracht. Und es ist auch, glaube ich, es braucht diese Stille, auch wenn es uns vorkommt, es ist ein Stillstand, was es ja in Wirklichkeit eigentlich ist, aber all das, was wirklich eine Transformation herbeiführt, geschieht in der Stille.
Du sprichst wahrscheinlich über die Ereignisse, die du auch erlebt hast am Berg, wo du diejenige warst, die ja ganz, ganz stark sein musste, wo du jemanden verloren hast am Berg. Magst du darüber sprechen, die Situation?
Ja, das war eigentlich meine letzte 8000er-Expedition, K2 im Winter 2021. Damals der letzte unbestiegene 8000er im Winter und ich habe gesagt, so, das ist jetzt meine letzte Chance. Ich schaffe das, weil ich habe ihn ja schon gemacht, 2014, ohne Sauerstoff, ohne Träger und das wollte ich wieder so machen. Ja, nur eben nicht mit meinem gewohnten Expeditionspartner Simone Moro, sondern ich habe mir dafür einen anderen ausgesucht, Alex Gavan aus Rumänien und ich habe ihn eben nicht so gut gekannt und das war dann auch ein bisschen problematisch. Also schon seit Anbeginn der Expedition war das schwierig, weil ich nicht ich sein durfte.
Warum? Weil er erwartet hatte, dass du Superwoman bist, oder?
Ja, ich weiß nicht ganz genau. Wir waren praktisch ein Zweierteam in einem größeren Basislagerteam. Oder wir hatten den Service von einer Agentur, den wir mit anderen geteilt hatten. Und deswegen waren wir natürlich auch so ein bisschen in der Gruppe unterwegs.
Ja.
Und ich weiß nicht, hat ihm das nicht gepasst oder ich keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin gerne lustig und mache gerne Scherze und lebe gerne leicht, wenn ich es imstande bin. Und vor allem in diesen Höhen ist das das A und O, dass man einfach positiv bleibt und so. Und das hat für ihn dann was Negatives ausgelöst. Oder er hat gesagt, du immer mit deinen Scherzen, das bringt Negativität. Und ich weiß nicht, hat er sich angegriffen gefühlt. Jedenfalls war immer so eine Spannung und das war sehr schwierig. Und auch am Berg dann, obwohl ich ihm gesagt habe, du musst gut trainieren, weil das ist nicht eine Expedition im Sommer, das ist was ganz anderes, das sind zwei Paar Schuhe. Und er hat mir gesagt, ja, jeden Tag Trainingsplan und. Aber zum Schluss war es dann wieder so, dass ich immer alleine gegangen bin, weil man muss da auch ein bisschen seine Geschwindigkeit haben, dass man nicht überfordert ist und nicht zu kalt bekommt. Also sein Tempo gehen. Und das war bei uns halt Welten unterschiedlich. Und somit habe ich halt versucht, mein Bestes in dieses Team zu stecken. Das heißt, ich habe versucht, das Notwendige, was man mal braucht, das Camp aufzustellen, zum Beispiel Zelt und logisch meinen Schlafsack und so weiter, Kocher, dass ich mitnehme und dann schon mal alles aufstelle, dass, wenn er kommt, dass alles bereit ist. Und ja, dann war ich aber einfach nur besorgt. Er ist stundenlang nicht gekommen. Es wurde finster. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil Steinschlag, sehr viel Steinschlag. Und ich war schon im Zelt und es war dunkel und für mich war das eine wichtige Regel, nicht in der Finsternis am draußen sein, also nur, wenn es unbedingt sein muss, beim Gipfelanstieg. Und das hat mich natürlich halt total verunsichert und ich war schon kurz davor, wieder rauszugehen und abzusteigen, ihn zu suchen. Und dann ist er einfach gekommen und er hat dann getan, als wäre ich seine Dienerin sozusagen. Ja, du kannst mir jetzt die Tür aufmachen und ja, das war wirklich schlimm und dann habe ich gesagt, so, na, Schluss, aus, das funktioniert nicht. Und dann bin ich eben mit zwei anderen ins Gespräch gekommen, mit JP Moore von Chile und Sergio Mingote von Spanien. Da bin ich dann an diesem Abend noch hin, obwohl es mich sehr viel Kraft gekostet hat, da rauszugehen, in die Kälte und dann in ihr Zelt zu gehen. Das ist ja alles, ist anstrengend, jede Bewegung, auch der Klogang. Und deswegen, dann haben wir halt, ich war halt dann umgeben von Menschen, die die so drauf waren wie ich, positive Energie und ein bisschen Leichtigkeit, na nicht nur ein bisschen, viel Leichtigkeit und schön einfach. Und bei diesen Zweien habe ich mich einfach so gut aufgehoben gefühlt seit Anbeginn, obwohl ich sie nicht gekannt habe davor. Und dann haben sie gesagt, Tamara, mach dir keine Sorgen, jetzt machst du diese Rotation fertig und dann gehst du mit uns. Und so war dann der Plan. Wir sind dann abgestiegen und dann war eben dieser erste tödliche Unfall von Sergio Mingote vom Spanier, der in unseren Armen verstorben ist. Und das war natürlich eine komplette Watschen ins Gesicht. Und ich wusste nicht, okay, wie geht's jetzt weiter, aber für mich war Abhauen nie eine Option, weil ich weiß, irgendwann holte ich das trotzdem ein und diese Bilder und diese Emotionen und dieser Schock. Also ich wollte das noch ein bisschen vor Ort verarbeiten. Und dann ist so weit gekommen, dass ich eben mit JP dann schlussendlich mit seinem Seilpartner aus Chile das versucht habe. Und mir war aber klar, dass ich immer sehr präsent sein muss und bei mir sein muss, damit ich weiß, was verträgt's und was verträgt's nicht. Ich war natürlich, es ist fein, du bist im Team, du verstehst dich gut, das ist auch eine Sicherheit, aber ich muss bei mir bleiben, weil niemand anders kennt meinen Körper und fühlt meinen Körper. Deswegen, das war mir das Wichtigste, weil ich wusste, ich will hier auch wieder nach Hause kommen.
Wenn so ein Unglück passiert und man weiß, man kann nicht einfach 110 rufen und jemand kommt und rettet einen, was macht man dann? Lasst ihr jemanden dann zurück, den Körper zurück am Berg? Wie geht man damit um? Also gibt es Rituale? Gibt es etwas, wo ihr euch da, ja?
Ja, zuerst einmal, man ist nie bereit. Man weiß, dass es passieren kann, aber wenn es dann wirklich so ist, dann ist man nie bereit. Wenn man das dann live miterlebt und du siehst, wie der da runterfällt, das zerreißt dich innerlich, dass er Adrenalin schießt überall raus, der Körper wird hart, die Herz, der Puls geht rauf und es tut alles einfach nur weh und du willst eigentlich nicht hinschauen, aber du weißt, ich muss, weil ich muss dann erst sofort dahin und schauen, was ich noch tun kann. Und dann diesen Menschen da liegen zu sehen, die Beine gebrochen, weiß nicht wie oft, den Kopf aufgeschlagen. Das und dieses röchelnde Atmen. Und dann, ich hatte total Schock. Ich wusste nicht mal mehr die Vorwahl von Italien. Also ich war komplett unter Schock und wir haben aber versucht, unser Bestes zu geben. Ich wollte ihn auch nicht umdrehen. Wir waren zuerst ja nur ich und Alex Gavan. Und ich habe gesagt, na, ich kann das jetzt nicht, weil wenn wir ihm dann die Wirbelsäule brechen und er stirbt, dann fühle ich mich auch noch verantwortlich für den Tod. Deswegen, wir müssen warten, dass noch Leute kommen und dann versuchen wir ihn umzudrehen. Und dann sind eh noch andere Leute gekommen. Und ja, das ist total ein Ausnahmezustand. Aber man ist so klar, ich funktioniere in diesen Situationen immer wie eine Maschine. Ich weiß ganz genau, was ist zu tun. Wie sind die Schritte? Das ist so klar und eigentlich erstaunlich. Also keine Panik, sondern Klarheit, Emotionen sind ausgeschalten, also keine Träne und nichts und einfach funktionieren.
Aber hinterher muss man natürlich das dann erstmal verarbeiten. Aber
genau, das muss man dann nachholen. Und da war es dann halt so, dass wir haben alles versucht. Wir haben probiert, ihn dann anders zu lagern. Wir haben versucht, das mit dem Militär zu klären, ob sie heute noch kommen. Es war ja schon 3 Uhr Nachmittag und die fliegen also sehr vorsichtig. Deswegen, sie haben halt so ein bisschen limitierte Mittel in Pakistan und deswegen habe ich eben Simone Moro angerufen, er soll da Druck machen, die müssen kommen unbedingt, sonst stirbt er uns. Und aber nach einer Stunde und 15 Minuten hat er dann seinen letzten Atemzug gemacht und dann ist natürlich alles mal still und vorbei und dann sind eben andere Sherpas schon auch vor Ort gewesen, die Sherpas von der kommerziellen Expedition damals, und die haben dann gesagt, na, lassen wir ihn jetzt hier, gehen wir ins Basislager, morgen kommen wir mit einer Trage. Ich hatte da so ein, wie so ein Bettchen, also so mit ein bisschen eine Erhöhung, das auch so wie eine Trage fungieren kann. Und das habe ich ihnen dann gegeben. Dann sind sie hoch und haben ihn darauf gelegt und runtergetragen. Und ja, dann war er da unten im Basislager und dann ist das Militär gekommen mit dem Hubschrauber und hat ihn dann aufgelegt. Und das war dann so, okay, eingepackt in diesen Schlafsack, dieser leblose Körper. Pah, krass. Und dann alle seine Sachen zusammenpacken und auch dann natürlich mit den Angehörigen, das ist schwer. Ja. Man hat da in vielerlei Hinsicht zu kämpfen. Einmal in sich wegen das, was man erlebt hat, dann die Angehörigen, das ganze Umfeld, weil es waren dann wirklich Leute, denn das hat mir so den Anschein gemacht, als wäre es denen komplett scheißegal. Also die haben einfach normal weitergemacht, als wäre nichts passiert.
Und da ist niemand da, der einen dann coacht oder sagt, was zu tun ist, sondern man funktioniert und weiß, diese Bilder begleiten einen dann ein Leben lang. Hat es was dir verändert an deinen Zielen, die du hast, an deinen Plänen, Vorbereitungen?
Also dann danach, das, was danach passiert ist. Das, was danach passiert ist, Madoya. Das, was danach passiert ist, hat dann mein ganzes Leben über den Haufen geworfen. Ja. Und das war eben so, mit dem JP habe ich mich so gut verstanden. Wir haben uns dort verliebt und wir haben schon Pläne gemacht. Oh, wie geht es? Und danach kommst du nach Chile, du musst meine Familie kennenlernen. Und das war alles so intensiv und auch, weil wir uns dann so unterstützt haben und gebraucht haben und wir waren so der Halt füreinander und diese Gespräche und die Tränen und das alles. Und dann eben bei unserem Gipfelversuch habe ich dann im Lager 3 entschieden, ich gehe nicht weiter. Oder eigentlich schon vor Lager 3, weil es sich in meinem Körper nicht stimmig angefühlt hat. Und er hat gesagt, er geht, er muss niemandem was beweisen. Und er versucht es einfach, aber mach dir keine Sorgen, ich gehe dann mit dir nochmal. Und ja, und dann ist er nicht mehr zurückgekommen, so wie zwei weitere, die mit ihm hochgegangen sind und einer, der beim Abstieg, weil die ganze kommerzielle Expedition ist dann schlussendlich nur ein bisschen rauf und dann wieder runter. Und dann beim Abstieg Richtung Basislager ist ein weiterer abgestürzt, 1600 Meter. Und für mich war dann, okay, diesen Absturz war das nächste Opfer, das ich da live mitbekommen habe. Und dann bin ich abgestiegen. Und erst nach zwei Tagen war mir klar, okay, die kommen jetzt nicht mehr runter. Und da ist natürlich für mich die ganze Welt zusammengebrochen. Und ich habe mich auch nicht mehr gespürt. Mein Körper hat es wieder nicht gegeben. Ich hatte so Filmrisse. Ich wusste nicht mehr, wie sind wir aufgestiegen, wo haben wir geschlafen. Das war alles so Schock. Und dann war wieder seine Familie. Na, die leben noch. Die haben sich sicher eine Höhle gegraben und da sind sie sicher drinnen. Ihr müsst noch mal rauf und ihr müsst ihnen Essen bringen. Und das war natürlich alles eine große Herausforderung, mit dieser Trauer zu kämpfen, wieder mit dem Basislager, wie gehen andere Leute damit um?
Das ist ja ein Trauma nochmal erleben, im Grunde nur noch enger, noch persönlicher, noch.
Genau. Und auch dann die Vorwürfe an mich, hätte ich ihm gesagt, er soll nicht gehen und wäre ich vielleicht noch länger oben geblieben, dann hätte ich vielleicht ein bisschen aufsteigen können und hätte ich ihn gefunden oder so. Also dann habe ich mir diese ganze Filmgeschichte da vorgestellt und das Einzige, was mir damals geholfen hat, war die Küche. Also ich bin da morgens aufgewacht und ich habe am Vorabend gesagt, okay, wenn morgen in der Früh ich keine Neuigkeiten habe und sie sind noch nicht hergekommen, dann weiß ich, sie kommen nicht mehr runter. Und ich bin dann um 7 Uhr, habe ich so gelauscht, war alles still. Okay, dann war's klar und ich bin in Tränen ausgebrochen. Und dann habe ich halt stundenlang geweint und bin dann irgendwann in die Küche gegangen und sie haben natürlich meine ganzen geschwollenen Augen gesehen und dann haben sie mich halt ein bisschen verwöhnt und kommt dann Mari, jetzt machen wir dir ein Frühstück und Ja, das war eigentlich so das, was mir am meisten Halt gegeben hat in dem Moment.
Oh Gott, unvorstellbar. Hat man die Körper gefunden jemals?
Ja. Ein halbes Jahr darauf hat man sie gefunden. Und JB war wirklich Lager 4, also kurz nach Lager 4, ein bisschen höher als 8000. Und die anderen waren 8200 und 8300 ans Seil gefroren. Also die waren, ich denke, sie waren sicher im Gipfel, am Gipfel, weil ich habe mitbekommen, dass vor allem Alisa Barra, mit dem ich ja auch am Nanga Parbat war im Winter, der war dieses Jahr so, der musste das schaffen. Das war so ein Druck auf seinen Schultern von ganz Pakistan. Er ist der Hero von Pakistan und das muss, diese Ehre muss er nach Hause bringen. Und das war, ich bin mir sicher, weil er hat auch mit seinem, da muss ja immer so ein Officer mitkommen für die Militäre, halt für die Sicherheit im Basislager. Und er hatte mit dem einen Funkspruch noch vor dem Start und das hat er mir erzählt, der Militärmensch da, der Officer. Und der hat gesagt, ja, Ali hat gesagt, so, und morgen gehen wir auf den Gipfel, weil sonst weiß ich nicht, was passiert. Also er war so entschlossen, das muss der Gipfel sein und sonst nichts. Und deswegen bin ich mir sicher, sie waren am Gipfel, aber der Nachmittag von diesem 5. Februar war eben nicht so super vom Wetter her. Dann hat es alles zugezogen und natürlich ist es saukalt. Schon in der Nacht waren sicher minus 50, minus 60 Grad. Und dann diese körperliche Belastung die ganze Nacht, den ganzen Tag mit wenig zu trinken, wenig zu essen. Und immer diesen Wind auch ausgesetzt. Und deswegen denke ich einfach, sie hatten dann ihre Kräfte alle und sind dann einfach irgendwann ans Seil gefroren. Und JB war unten, weiter unten, so in einer Sitzposition, so zusammengekauert. Und er ist dann über die Zeit, bis man ihn dann gefunden hat, war so zur Seite gekippt. Also er wird sich wahrscheinlich auch ausgeruht haben und ist dann einfach eingeschlafen. Ja.
Ja, also da fehlen einem die Worte, so etwas zu erleben. Und sicherlich wird dich das dein Leben lang begleiten. Die Frage eben, hat es deinen Blick auf Dinge verändert, diese Erlebnisse?
Zuerst habe ich mich mal nur gefragt, warum muss mir das passieren? Warum habe ich entschieden, hierher zu kommen? Warum habe ich mich da verliebt? Warum? 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 Und natürlich hatte ich keine Antwort. Es war einfach nur schmerzhaft. Ich habe monatelang nur geheult. Ich wollte nicht, nicht mehr irgendwo hingehen, weil ich wollte nicht diese Fragen hören. Auch in Bezug auf diese Liebe, weil das war ja alles nicht offiziell, oder das war alles nicht bekannt. Und ich wollte das einfach nicht hören. Ich musste das einmal zuerst mit mir ein bisschen ins Reine bekommen oder ein bisschen verarbeiten. Und das war sehr, sehr schwierig. Also zuerst natürlich diese Trauerphase und irgendwann habe ich gesagt, na, ich habe einfach 10 Kilo raufgefressen. Und dann habe ich gesagt, wow, ich muss jetzt wieder den nächsten Schritt machen, das kann so nicht weitergehen. Und ich weiß noch, da gab es diesen einen Tag und da habe ich entschieden, so heute, nächster Schritt, heute gehst du mal laufen. Und dann, ja, das war so, schon so ein erster Gewinn, ja, okay. Und dann aber, es waren eigentlich zwei Verluste. Ein Verlust war dieser Mensch und auch die anderen Personen natürlich. Und dann war aber auch mein Verlust meiner Passion und meiner großen Leidenschaft, meine große Liebe, wo ich immer gedacht habe, ah, das werde ich machen bis ans Ende meiner Tage. Und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich bin. Und das war natürlich wieder verbunden mit Druck, weil man hat mich nicht gefragt, wie geht's dir? Man hat mich gefragt, und was machst du als nächstes? Und das war so, ich habe wirklich verstanden, die Leute sehen mich nur als die Bergsteigerin, aber nicht als den Menschen. Und dann wurde mir auch bewusst, dass das sehr viel meine Schuld war, weil nach außen habe ich immer so stark gewirkt und immer alles gegeben. Und mir war das ja auch wichtig und ich habe mir selber den Wert nur über meine Leistung gegeben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt musst du dich wieder aus diesem Schlamassel rausbringen, wo du dich selber reingeritten hast. Und ich hatte tagelang nicht geschlafen, weil ich nicht wusste, wie soll das gehen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, einfach unterzutauchen, irgendwo Pakistan auszuwandern, Telefon wegzuschmeißen, Computer und einfach irgendwo ein anderes Leben anzufangen, weil das hat mich komplett fertig gemacht. Also ich habe mich nutzlos gefühlt, ob ich jetzt abkratze oder nicht, scheißt keinem Menschen. So ist mir das vorgekommen. Und es war einfach nur schmerzhaft und traurig und keinen Sinn. Alles hat keinen Sinn mehr ergeben. Und dann hatte ich eben diese schlaflosen Nächte und ich habe gesagt, wie komme ich aus dieser Scheiße wieder heraus? Und dann sind mir diese Punkte eingefallen. Oder die Intuition hat mir dann die Lösungsansätze geschenkt. Und das war dann einfach, okay, Ehrlichkeit mit mir selber, diese Intuition auch hören, was ist mein Weg, was macht mich glücklich? Weil ich wollte immer nur so, und wenn es nur eine kleine Flamme am Tag war, aber ich wollte wieder eine Freude in mir spüren, das hat es nicht mehr gegeben. Und dann die Ehrlichkeit zu den anderen Personen, einfach zu sagen, schau, die Situation ist so, zu meinen Sponsoren, mich interessiert es jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ist halt so. Auch zu den anderen Leuten, ja, ich will mal nicht auf die Berge, wer weiß, ob ich jemals wieder gehe. Und das hat mir dann schon viel Ballast abgeschmissen. Und dann noch einfach meinen Weg zu gehen. Und da habe ich dann wirklich versucht, mir als Mensch den Wert zu geben und zu sagen, niemand ist so wichtig wie ich für mich. Und deswegen jetzt mache ich genau das, was ich für richtig halte, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch Sponsoren und so. Ich habe gesagt, ich muss jetzt meine Balance irgendwo wieder finden. Und alles andere ist mir total scheißegal. Und Tag für Tag immer auf diesem Kurs zu bleiben. Okay, noch ein bisschen ein Licht und da noch ein bisschen ein Licht und da noch eine Freude. Und das hat sich dann immer stimmiger angefühlt und ich habe gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg und da muss ich weitergehen und immer schön achtsam sein, hören, welche Abzweigung ist die richtige. Und so habe ich dann schlussendlich auch meine Todesangst, weil ich hatte ja vor allem Angst. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich habe überall den Tod gesehen, bei jeder Sportart. Und auch das habe ich gesagt, na, da, so will ich nicht leben. Da ist gescheiter, ich stürze mich irgendwo runter, weil das hat es bei mir nie gegeben. Ich war ein Mensch, komplett frei von Ängsten und frei, alles zu tun, was ich will. Und dann war ich so eingeschränkt mit dieser Angst. Panikattacke, meine erste. Und ich habe ja das haben mir gedacht, ja, Panikattacke, die Leute reden davon, ja, was soll das schon sein?
Ich habe es auch noch nie erlebt. Genau, das ist die Haltung, dass man denkt irgendwie, ja, ich weiß genau. Natürlich. Ja, man kann nicht sagen, ja, reiß dich doch zusammen oder denk genau. Doch an unsere kleine Schmetterlinge und Hundewelten, sondern es ist dann, glaube ich, größer als man selbst in dem Moment.
Ja, genau, das war komplett krass. Und dann, ja, alles Schritt für Schritt, kleinweise. Und natürlich, wir Menschen wollen immer alles jetzt und sofort. Und ich hätte so gern ein Ziel gehabt. Ich hätte so gerne eine Richtung gehabt oder etwas Klareres. Aber da war alles nur verschwommen und ich war so im Nichts. Und ich musste mir halt diese Zeit geben. Und das habe ich irgendwie ausgehalten. Und dann langsam haben sich die Teile wieder zusammengestellt. Und ich habe dann mich sehr in eine neue Sportart gewidmet, Paragliden, Hike-and-Fly.
Ach so, ja, Paragliden.
Ja. Ja, weil mit diesem Sport habe ich eigentlich meine Angst bekämpft. Ich habe gesagt, so, wie bekämpfe ich jetzt diese Angst? Ich muss die transformieren in irgendetwas Besseres. Und dann, okay, welcher Sport macht mir aktuell am meisten Angst? Und dann bin ich alle durchgegangen. Paragliden. Und daraufhin habe ich mich dann sofort bei einigen Rennen angemeldet Es war scheiße, weil ich wollte es eigentlich gar nicht, aber ich musste das machen und dann war ich gezwungen zu fliegen. Und dann habe ich auch zeitgleich eine Traumatherapie gemacht. Und das hat dann über Monate, habe ich dann gemerkt, okay, es wird immer besser, ich habe mehr Vertrauen. Auch dieses Vertrauen ins Leben hatte ich total verloren, weil ich denke, es passiert für mich und ich ich bekomme das, was ich brauche, um zu wachsen. Und das hatte ich total verloren, auch wegen dieser Todesangst. Und so ist langsam alles wieder irgendwie ein bisschen mehr ins Ruder gekommen. Und ich habe auch einen Menschen an meiner Seite gehabt, der mir sehr geholfen hat. Also ich weiß nicht, was ohne ihn passiert wäre, der Davide. Das ist jetzt mein Freund. Und der war wirklich, ist selber Sportler, hat aber sein Ego komplett auf die Seite geschoben und war für mich da und war einfach eine Schulter, an die ich mich anlehnen konnte, wo ich heulen konnte, wo ich reden konnte, wo ich einfach ich sein durfte. Und das war natürlich auch eine sehr große Hilfe. Und dann war da noch die Natur. Die Natur, die ich zuerst meistens als mein Spielplatz angesehen habe, wo ich leisten konnte, wurde dann zu was ganz anderem. Also ich habe dann viel mehr meine Sinne genutzt und viel mehr was ja einfach gehört und den Geruch. Und ich habe einfach probiert, mit dieser Natur irgendwie in Verbindung zu kommen. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also nicht mehr die Natur als meine Laufbahn zu sehen oder mein Stadion, meine Schwimmbahn, sondern als meine Heilung. Und weil ich ja als Teil von der Natur kommt alles wieder in Ordnung. Wir leben ja, wenn wir es meinen, wir sind viel besser als die Natur, aber eigentlich leben wir oder geschieht alles nach den Naturgesetzen. Und
Ich glaube, das lernt man am Berg sehr schnell, oder?
Ja. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, lass dich einfach auf das ein. Ich weiß nicht genau, wie funktioniert das, wirst du es schon spüren. Und probier einfach, dich als Teil zu sehen. Und dann kommt die Ordnung auch wieder in dich.
Und warst du mal wieder am Berg?
Auf 8000 nicht mehr, ne? Aber ich bin dann ein halbes Jahr nach diesem Unglück bin ich wieder zurück nach Pakistan ins Basislager. Da haben wir so eine Art Beerdigung gefeiert und es war alles noch so gleich. Also das Lager, wo wir unser Zelt hatten, das war noch genau gleich. Ich wusste, wo mein Zelt gestanden hat, wo die Küche gestanden hat, wo das Zelt von JP gestanden hat. Und dann bin ich zu diesen Felsen, wo er das letzte Mal gebouldert ist. Also wir sind vor dem Aufbruch zum Gipfel, sind wir da zu diesem Felsen hin und ich habe da zu ihm gesagt, komm, wir gehen jetzt zum Gilkey Memorial. Das ist eben diese, man kann sagen, wie ein Friedhof, wo sie auch zum Teil Körperteile von Bergsteigern deponiert haben oder begraben haben mit so einer Plakette. Und da sind dann eben alles gefallene Leute vom K2 Broad Peak, Gasherbrum 1 und Gasherbrum 2. Und das ist für mich so ein Platz, wo ich schon 2014 bin ich vor meinem Gipfel dorthin und habe einfach dort ein bisschen gebetet und habe gesagt, ja, ihr wart auch mit meinem Ziel hier, mit diesem Traum. Euer Schicksal war dieses, aber bitte helft mir jetzt, dass ich da mal raufkomme. Und für mich war das so eine schöne Sache, da raufzugehen. Und ich habe dann gesagt zu JP, komm, lass uns da raufgehen. Wir holen uns noch ein bisschen Energie und gute Vibes. Und er hat gesagt, na, ich will das nicht. Ich will das nicht sehen. Das mag ich nicht. Und ich bin dann alleine rauf. Und das Komische war dann wirklich, dass ich dann da oben, dass wir seine Plakette angebracht haben. Und dann bin ich runter zu diesem Felsen. Und dann habe ich diesen Felsen gestreichelt, wo er zum letzten Mal gebouldert hat. Und das in diesem Moment ist mir vorgekommen, so jetzt fällt schon ein bisschen Ballast ab. Es ist einfach so, ich kann nichts ändern und ich muss jetzt nach vorne schauen und auch einfach dankbar sein, dass ich diesen Menschen kennenlernen durfte, dass ich diese Liebe spüren durfte, dass ich diese strahlenden Augen und dieses schöne Lächeln sehen durfte. Und auch wenn ich damals die Antwort noch nicht gekannt habe, warum das alles passiert ist, aber jetzt kenne ich sie. Und manchmal kommt mir vor, das kannst du ja nicht einmal laut sagen, aber es ist einfach so, dass ich ohne diese Tragödie hätte ich nie den Mut noch die Kraft gehabt, meinen Prozess zu starten, den ich jetzt die letzten 4-5 Jahre gegangen bin. Und deswegen muss ich ihm eigentlich ein Danke sagen. Danke für diese wundervolle, intensive Zeit. Und ja, es war halt, ich musste halt dorthin kommen, dass ich genau diese Intensität an Trauer und an Schmerz fühle, damit ich endlich mal eine Handbremse in mein Leben ziehe. Mhm. Weil ein Jahr zuvor, bei einer anderen Winterexpedition, war ich auch schon wieder dem Tod so nah. Und ich bin dann zu einem Heiler gegangen und der hatte da so eine Frau bei sich aus Frankreich, ein Medium, eine sehr sensible Frau, und die hat zu mir gesagt, du bist ein Mann. Und ich habe gesagt, ja, in diesem Sport, ich sehe mich eigentlich auch fast gleich, aber halt natürlich bin ich keiner und ich will auch keiner sein. Und sie, na, du bist ein Mann. Und ich gebe dir noch ein Jahr zum Leben, wenn du deine weibliche Energie nicht akzeptierst.
Hart. Oh.
Ja, und das war dann auch so. Deswegen habe ich auch beim K2 dann gesagt, okay, ich muss auf meine Intuition hören. Das war für mich diese weibliche Energie. Und das wird mir wahrscheinlich mein Leben gerettet haben. Und das war auch ein schwerer Prozess, diese Energie anzunehmen, weil das hat mich auch in ein tiefes Loch gezogen nach diesem Spaltensturz 2019 mit Simone Moro, wo wir fast nicht mehr nach Hause gekommen wären. Und ich bin danach war natürlich Lockdown und ich habe mir da bewusst eine Entscheidung getroffen, so, und jetzt akzeptierst du dein Frausein. Und da habe ich auch wieder einen Prozess durchgemacht. Ich wusste nicht, wie das geht, aber irgendwie habe ich das geschafft. Und ich konnte dann irgendwann meine Intuition als etwas Schönes ansehen, weil zuerst habe ich sie gehasst. Ich habe ja in meinem Leben das schon immer so diese Zeichen gespürt und so, aber ich wollte das nie haben. Ich habe immer gesagt, bleib du, wo du bist, ich will leisten. Das hindert mich an meiner Leistung. Will ich nicht sehen, will ich nicht hören. Und so habe ich das Ganze immer gemeistert, bis am Nanga Parbat, wo mich diese Intuition eigentlich das erste Mal vom Tod gerettet hat. Und dann, wenn mir das die Frau gesagt hat, okay, ja, vielleicht hat sie recht, ich habe mich zurückerinnert, wie habe ich mich am Berg verhalten, wie hat sich Simone verhalten. Und es war tatsächlich so, dass ich mehr Mann war als er. Er war immer so, hat alles angenommen, ja, schauen wir mal, machen wir das, was wir können. Und ich war so, auf geht's. Heute Lager 1, morgen Lager 2. Und dann habe ich verstanden, oh je, du musst jetzt wirklich diese Energie annehmen. Und das, dieser Step war dann, glaube ich, die Voraussetzung für meinen K2-Winter-Step,
ja.
wo ich mir dann wirklich ja, den Tod erspart habe.
Das ist tatsächlich eine Stärke, denn du warst ja vorbereitet. Du hattest dieses Ziel, mehr als ein Ziel, diesen Traum, diesen Berg zu besteigen und dann auf den Körper zu hören und auf die Intuition und zu sagen, nee, leider heute nicht, diesmal nicht. Lebensrettend. Und das aber als Geschenk in der Situation zu empfinden, das braucht, glaube ich, das braucht Zeit. Du hast vorhin angedeutet, dein heutiges Leben, das Leben der letzten 4-5 Jahre. Nimm uns mit, was machst du heute und was treibt dich heute an?
Ist mein oberstes Gebot, folge deiner Intuition, folge dem, was dir Spaß macht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Gib dir einen Wert als Mensch. Das bin ich auch schon. Da bin ich auch schon mittlerweile angekommen. Ja, es sind jetzt viele Dinge, die mich freuen. Sagen wir mal, ich bin jetzt eigentlich sehr im Flugsport drinnen. Das gibt mir Freude, ist körperlich herausfordernd, aber auch diese Intuition. Man muss immer wieder neu entscheiden, okay, bleibe ich noch hier, bleibe ich in der Thermik, fliege ich hierhin oder dorthin. Das ist alles sehr intuitiv. Deswegen ein schöner Sport, der mir viel Ausgleich gibt, zwischen körperlich, physisch und mental. Und dann höre ich viel mehr auf meinen Körper. Ich will ihn nicht mehr zerstören. Ich möchte eine Einheit haben, die für mich arbeitet, Körper, Geist, Seele, und nicht der ich den Kampf ansage. Deswegen haben sich auch meine Schmerzen ziemlich verschüsst. Also das hat sich auch gebessert. Und das Spannende ist nur, ich habe diese Theorien ja alle schon vor 10, 20 und mehr Jahren gewusst. Ich habe mir ja damals schon gedacht, okay, wie kann ich diese Schmerzen loswerden? Und ich habe dann diese Bücher gelesen von Coaches und so weiter, die Selbstliebe und die Dankbarkeit. Und ich wusste die Theorie, aber ich habe dann erst in diesen letzten 4 Jahren verstanden, dass das nicht genug ist. Man muss es wirklich fühlen, sonst geht da gar nichts weiter. Ich kann schon sagen, ja, Knie, ich hatte ich schon gern, aber jetzt funktionier mal. Das geht halt nicht. Du musst einfach wirklich diese Dankbarkeit spüren. Und wenn ich dann imstande war, auch meinem schmerzenden Knie eine Dankbarkeit zu schenken, und mir sind da die Tränen gekommen. Das war so ein schönes Gefühl zu sehen, okay, auch wenn ich nicht das machen kann, was ich vielleicht jetzt gerne möchte, aber dieser Körper trägt mich durch mein Leben, in dem ich so viel erfahren kann, so viel Schönes gesehen habe und auch Schlimmes. Aber das macht mich eben zu dem Menschen, der ich bin. Deswegen, ich möchte mich nicht vor den schlimmen Erfahrungen irgendwie zurückziehen oder so. Das ist halt der Lauf des Lebens. Es geht auf und ab. Und das möchte ich so haben. Das möchte ich mit all meinen Sinnen spüren, auch wenn es mich fast zerreißt. Weil ich weiß, nach dem Tal kommt immer wieder ein Berg. Und es genügt eine Entscheidung. Weil wenn ich dann Menschen sehe, die an irgendetwas zerbrechen, dann fast ärgert es mich, weil ich denke, ja, das ist ja nicht möglich. Triff eine Entscheidung, geh vor die Tür, mach einen Spaziergang. Aber man bekommt die Leute nicht an diesem Punkt. Und deswegen, ich möchte auch hier eine Message rauslassen. Das alles geht. Also man muss sich nur dafür entscheiden und sagen, so, ich schenke mich nicht der Traurigkeit. Ich werfe nicht mein Leben weg. Ich habe nur das hier auf dieser Erde in dieser Form, wie ich jetzt bin. Vielleicht gibt's danach ein neues, aber ich muss das nutzen, und das ist meine Verantwortung, dass ich meine Talente nutze, weil es gibt mich nur einmal, ich bin einzigartig, und so wie ich bin, kann ich der Menschheit irgendwas schenken, irgendwas Gutes tun. Und das ist meine Verantwortung, das rauszufinden. Und da kann ich mich nicht zu Hause verkriechen und unter der Bettdecke heulen. Raus aus den Federn und einfach so. Ich suche jetzt mein Talent. Ich suche jetzt das, was mich glücklich macht. Und ich konzentriere mich auf die kleinen Dinge. Das kann sein eine schöne Blume, das kann sein ein Lächeln von einer Person. Das kann einfach sein, wenn ich eine grantige Verkäuferin im Laden einfach nur freundlich anschaue und sage, ich wünsche dir einen schönen Tag, und diese Person dann ihren Humor ändert oder den Gesichtsausdruck, dann ist das schon, wow, das habe ich gemacht und kostet nichts. Also diese kleinen Dinge, ein Kompliment machen oder sich etwas Gutes tun, keine Ahnung, einfach nur sitzen und lauschen oder riechen oder was auch immer. Aber das geht, und natürlich, manchmal sind es sehr schwere Schicksalsschläge, aber wie man so schön sagt, die Zeit heilt alle Wunden, und wenn man es will, dann geht alles. Ob das jetzt, weiß Gott, wie viel Geld kostet, ob das unmöglich scheint, aber es geht einfach alles. Und das habe ich dank meiner Gläubigkeit wahrscheinlich auch verstanden, weil ich schon als Kind habe ich immer gebetet, bitte Herrgott, ich will das und das. Ich würde gerne dieses Rennen gewinnen und so. Und das hat immer funktioniert bei meiner ersten Expedition. Herrgott, ich habe dieses Geld nicht, schick mir das von irgendwo her, ich will da unbedingt hin. Und ich habe es gehabt, das Geld. Und da habe ich gewusst, auch einige Male am Berg, wo ich gesagt habe, heute ist nicht der Tag zu sterben, pass auf mich auf. Und dann bin ich knapp der Eislawine entkommen. Und das waren alles so Zeichen, wo ich gesehen habe, den gibt's, irgendeine große Kraft gibt's da oben. Und er wird mir alles ermöglichen, was ich mir von ganzem Herzen wünsche und mit meinen ganzen Zellen meines Körpers. Ich darf nur nicht daran zweifeln. Das muss ich einfach diese Freude spüren und dann fügt sich alles. Natürlich, die Fügung heißt nicht, dass es alles immer super schön ist und immer erfolgreich. Es braucht eben den Berg und auch das Tal, damit wir den Naturgesetzen gerecht werden. Aber wenn man das schon weiß, dass nach jedem Tiefpunkt wieder ein Höhepunkt kommt, dann kann man den Tiefpunkt eigentlich schon viel besser aushalten.
Tamara, ich könnte ewig weitersprechen mit dir. Ich finde das so inspirierend und mein Respekt vor dir und deinem Weg ist wirklich schier immens. Also Hut ab davor. Und vielleicht geht es auch unseren Hörern so, dass sie sich an ganz vielen Punkten abgeholt fühlen und auch von dir inspiriert wurden und ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Herzlichen Dank.
Ja, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir.
Ich
und ich wünsche da allen da draußen das bestmögliche Leben, das sie sich vorstellen können. Und das geht. Man muss nur daran glauben.
Schöner könnten wir diese Folge nicht beenden. Ganz herzlichen Dank, Tamara.
Danke,
geht
dann Ina.
Weiter. Bis dann.
Danke, werde ich machen.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.